Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Mit großen Schritten entfernen wir uns von unserer zuletzt fertiggestellten Jubiläumsfolge. Episode 201 hat soeben begonnen. Wobei der Zählerstand ist auch egal, denn ich blicke wie immer in ein vertrautes Gesicht per Webcam und dadurch fühlt es sich sowieso immer direkt wie ein Highlight an. Ohne dir deine Anmoderation direkt gleich kaputt machen zu wollen. Spürst du das Knistern in der Luft, lieber Alex?
So fühlt sich das also an, am anderen Ende davon zu sein. Fast ein bisschen unangenehm, muss ich was Neues überlegen für die Anmoderation, glaube ich.
Okay, ich bin mal gespannt. Ich habe mir gerade dabei auch eine geile Überleitung gebaut zum Thema Wind. Apropos Wetter, so. Ich habe heute zwei Filme zur Review im Gepäck, in denen alle DarstellerInnen mindestens einmal kräftig durchgeregnet werden. Kannst du was bei deiner Review schon teasern? Willst du das? Wird bei dir jemand feucht?
Okay, und wir sprechen über unsere Reviews nach der Musik. Oh Gott.
Okay, ich bin mal gespannt auf deinen mitgebrachten Film oder Serie und freue mich besonders auf die Trailer, die wir heute auch dabei haben. Denn da haben drei Regisseure neues Material geliefert, die uns in den letzten Jahren besonders überrascht haben. Also freut euch da draußen gerne mit und bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir schreiben das Geschichtsjahr 201 in, weiß ich nicht, in Insert-Sprache. Wir sind immer noch auf der Suche nach außerirdischem Leben da draußen. Weiß ich nicht, wie Captain Kirk das so macht. Aber weißt du, was Captain Kirk durchhalten lässt in seinen ganzen Odyssees und Staffel für Staffel für Staffel, dass er seinen Träumpendant an seiner Seite hat?
Der mit den Spitzen, mit
genau, mit möchtest, der Spitze. Möchtest du mein Spitzer Ronny sein? Mein Spock, meine ich?
Ich bin gerne dein
lieber
Spock
Ronny,
zu deinem Kirk.
Das hatte ich mal, ne? Erinnerst du dich, als ich Duos mitgebracht habe? Dynamische Duos?
Dynamische Duos? Doch, da hast du schon mal vom Leder gezogen.
Ja,
das hast du sogar mehrmals
da habe ich
gemacht.
Mir eine riesige Liste gemacht, die ich abgearbeitet habe.
Stimmt.
Die war mir sie halt auch schon mal dabei, von da ist das recycelt. Ne? Und ich dachte mir, das ist ein klares Signal heute, direkt mal in Episode 201 anzufangen, Content zu recyceln. Ist lange genug her, dass es niemandem mehr auffällt. Auch dir nicht.
Ich erinnere mich, du hattest das mal angedroht, weiter mit den dynamischen Duos zu machen. Ich glaube, du hast über zwei oder drei Episoden noch durchgehalten.
Ja, nee, aber hatte ich eigentlich nicht mehr vor, das zu tun. Aber das mit dem Sternenjahr fand ich ganz witzig.
Nee, finde ich auch gut. Gehe ich gerne mit. Ich glaube, in Space hört niemand den Regen fallen von oben. Nicht möglich. Schnell moderiert es ab, Alex.
Ja, und 4 Wochen ist, glaube ich, schon wieder her, mindestens.
Danke.
Seit der Jubiläumsepisode, die du ja auch nochmal groß vermarktet hast im Intro. Mhm. Zu Recht übrigens, wie ich das sagen darf.
Ja, das freut mich doch, Alex, wenn wir beide zufrieden aus so einer Sendung rausgehen.
Ich bleibe auch bei der These. Ich glaube, es liegt am Alkohol.
Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch gesagt.
Vielleicht habe ich auch eine verklärte Selbstwahrnehmung dadurch. Vielleicht ist die Folge auch totaler Grütz. Ich fand es einfach nur gut.
Hast du dir zum Reload quasi nochmal irgendwie einen reingelötet und dann gehört oder was? Oder nicht nüchtern?
Nee, ich fand es tatsächlich auch beim nochmal Neuhören gut, weil ich halt, also ich fand es war halt eine sehr intime Episode.
Intim sogar. Ja, es war halt einfach mal wieder schön, Alex. Deswegen freuen wir uns ja auch jedes Mal. Vielleicht müssen wir das glaube ich, haben wir auch schon mal gesagt. Vielleicht müssen wir einfach die Feste feiern, wie sie fallen. Dann machen wir halt irgendwie, keine Ahnung, Jahreszeitwechseljubiläum oder einfach mal in 10er-Schritten.
Okay, zweite Staffel Release-Jubiläum.
Ja, auch das wäre so eine Willkommensfeier, natürlich. Wir feiern ein neues Netflix-Release und haben hier uns weiter bewegt. Und Ronny hat jetzt hier den halben Kasten des folgenden Getränkes am Start. Warum denn nicht? Warum denn nicht?
Also ihr seht, wir sind immer noch
on fire.
Dabei, hier große Innovationen zu betreiben.
Nennen wir es Innovation.
Aber was die Rahmenstruktur betrifft, da sind wir wenig innovativ gewesen in den letzten
Rahmen.
Dutzenden, hunderten Episoden mittlerweile vielleicht, glaube ich sogar.
Das ist geil, das kann man das sagen, ja.
die sagt nämlich, diese Struktur, dass nach dem Intro, nach dem Smalltalk, die Ruckzuck-Reviews kommen.
Ah,
da hat Ronny große Schweinereien angeteasert im Intro.
Mhm.
Und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir es am besten machen.
Ja, du hattest schon angedeutet, bevor es hier losging, ich kann nicht wieder sandwichen. Und jetzt warst du so ein Schlinge und hast gesagt, komm, ich schieb noch so. Na,
ich hatte noch einen kurzen Nachklapp, weil so du schon mal was mitgebracht hast,
ah,
wo ich gerne ergänzen wollte.
Ja.
Ich bin trotzdem überlegen, dass wenn du beginnst, ich der Letzte bin, der redet dann, glaube ich.
Und ja, stimmt.
Du dir dann wieder die Lippen benetzen kannst in der Zwischenzeit für die Releases.
Die Releases, was als nächstes kommt, genau. Also ihr merkt schon alle da draußen, wir haben hier, wie Alex schon richtig gesagt hat, klare Strukturen, die sich einfach über 200 Folgen etabliert haben.
Das ist korrekt. Von daher lasse ich dich reden und erzähl mir doch mal von deinem ersten verregneten Review.
Es ist nicht ganz verregnet, aber es ist zumindest teilweise immer mal wieder vorhanden. Und zwar habe ich mitgebracht und ein bisschen dementsprechend nachgeholt Arthur the King.
Ah,
ein Film von Simon Sellen oder Kellen Jones. Ich weiß gar nicht, wie man den Regisseur richtig ausspricht. Pardon dafür. Der hat mich deshalb interessiert, weil dieser Regisseur letztes Jahr The Family Plan rausgebracht hat auf Apple TV Plus. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr richtig zusammen. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ein Film mit Mark Wahlberg. Und Mark Wahlberg hat er jetzt hier direkt wieder mit reingezogen.
Yes.
Also direkt ein Jahr später hier nachgelegt. Und zwar ist Arthur the King, also der Große, by the way, im deutschen Kino, ist eine Geschichte basierend auf wahren Tatsachen. Und zwar auf den Erfahrungen von Mikael Lindnord. Das ist so ein schwedischer Iron Man, ist es nicht, aber so ein Typ, wo man halt mal locker easy 700 Kilometer über eine Insel rennt, so Spießrutenlauf, und sich selbst navigieren muss, und um dann irgendwann am Ziel anzukommen. Und der Mikael Lindnord ist 2014 was ganz Tolles passiert. Dem ist, während er sich da mit seinem Team durch den Dschungel gekämpft hat, kam ein streunender Hund dazu, der sie dann für den Rest ihres Wettkampfs da begleitet hat. Und das ist natürlich auch medial damals groß durch die Decke gegangen. Und das hat man jetzt hier, ist natürlich eine super steile Vorlage, als Film verwurstet. Wie gesagt, Mark Wahlberg in der Hauptrolle, Simu Liu spielt noch mit, oder Natalie Emanuel zum Beispiel. Und für alle weiteren Informationen, guckt euch da gerne mal bei IMDb um. Ich fasse es auch trotzdem nochmal gerne zusammen, was die Handlung betrifft. Und zwar Michael Light, der verzweifelt nach einer letzten Chance auf den Sieg sucht, überredet einen Sponsor, ihn und ein Team von Athleten bei der Adventure Racing World Championship in der Dominikanischen Republik zu unterstützen. Während das Team bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht, stößt ein Hund namens Arthur zu Michaels Truppe mit dazu und definiert neu, was Sieg, Loyalität und Freundschaft wirklich bedeuten.
Wow.
Ja, da kullert einem fast schon eine Träne irgendwie die Wange hinunter.
Genau wie bei den Trailern. Hatten wir sogar einen mitgebracht?
Ich glaube, wir hatten nicht über den Trailer
gestrichen.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist er dem Rotstift zum Opfer gefallen. Du, hier passiert so viel in über 200 Folgen. Oder passierte, da kann ich einfach nicht mehr Track halten. Ich mach's ganz kurz und gehe mal kurz über Bild und Ton. Da ist alles solide gemacht. Das ist am ehesten, kann man sagen, so ein typisches Sport-Abenteuer-Film-Ding. Also in der Verpackung kommt es zumindest daher. Ganz nett ist, Domrep, exotische Orte, kombiniert mit so stylischen, sportlichen, sag ich mal, Handkamerasachen, schönen Landschaftsaufnahmen, und du bist immer oder oftmals mittendrin statt nur dabei. Dazu kommt eine treibende Musik, teils Lizenzmusik, also so ein bisschen, was man vielleicht auch kennen könnte.
Mhm.
Die inhaltliche Ausgestaltung aber, die finde ich, muss ich leider sagen, Erwengfahrt. Zu sehr bedient man sich irgendwie typischer Erzählstrukturen. Ja, also man hat so den also offensichtlich Verlierer, der jetzt seine letzte Chance in seine Karriere, in seiner Karriere hat, um dann nochmal irgendwas gewinnen zu können.
Mhm.
Du hast das zerstrittene Team, das wieder zusammengetrommelt werden muss. Du hast so kleine Schicksale der einzelnen
Charaktere, der über Leichen geht.
Ja, so ein Stück weit auch. Wie gesagt, die einzelnen Figuren in seinem Team kriegen dann so minimale Backstories mit. Ja, der eine hat so eine alte Verletzung. Und natürlich Krebs. Krebs muss natürlich mit in die Geschichte. Also irgendwas schwadert damit rum, dass jemand erkrankt ist. Niemand von den Hauptcharakteren, also kein Spoiler. Und dann kriegst du natürlich noch Hunde-Content. Also, ja, was will man eigentlich mehr?
Mhm.
Und gefühlt hat man so viele gute Zutaten da per se schon auf dem Teller, dass man dann automatisch anscheinend in diese gewohnten, wie gesagt, Erzählmuster gefallen ist. Also man hat eine tragische Pause hier, der Hund leidet dort, das Team hat eine brenzlige Situation da, dann gibt's die gegnerische Truppe, die so unsympathische Roboter sind, also so ein bisschen, ja, nach dem Schwarz-Weiß-Schema. Und letztlich weiß man dann irgendwie die ganze Zeit, wie das wahrscheinlich ausgehen wird, auch ohne das Buch zu kennen, was der Michael Lindner der auch geschrieben hat, was hier die Grundlage ist. Und insgesamt wirkt auch alles so ein bisschen eilig getrieben. Ich fand es vom Schnitt, vom Pacing irgendwie sehr weird, wie es zusammengebaut wurde, obwohl es alles sehr erfahrene Leute da im Background waren. Und dadurch ging mir einfach mega viel Tiefe verloren und alles verläuft irgendwie flach. Und das fand ich halt wirklich schade beim Gucken, weil ich habe mich da wirklich drauf gefreut, hat bessere Kritiken als The Family Plan, hat wirklich sehr gute Reviews auch bekommen, der Film. Und ich fand aber, dass die Geschichte um Arthur enormes Potenzial hat. Es basiert auf einer wahren Geschichte und gerade allein durch diesen realen Kern berührt das Thema eigentlich schon. Und on top packt das Thema auch, weil du später noch mitkriegst, dass ja daraus auch die Arthur Foundation entstanden ist. Also so eine Foundation, die sich um herrenlose Hunde kümmert, die auf der Straße leben. Und das alles wird einem vor allem im Abspann bewusst, da dort echte Fotos und Infos eingeblendet werden. Und dabei habe ich dann realisiert, wie oberflächlich eigentlich die Filmhandlung tatsächlich heruntererzählt wurde. Da wäre noch so viel mehr möglich gewesen, wäre man da einfach ein bisschen, hätte man tiefer gegraben, das irgendwie ein bisschen nicht so standardisiert emotional, weißt du, einfach so runtergespielt. Und genau, dadurch konnte sich meines Erachtens der Film eigentlich gar nicht richtig entfalten. Das Internet oder so generell die Reviews, wie gesagt, spiegeln meine Meinung jetzt nicht unbedingt wieder. Also bei IMDb steht der Film bei einer 7,0. Das hatte mich dann auch relativ schnell dazu gebracht, den halt anzugucken. Rotten Tomatoes, ein kleines bisschen differenzierter, 70% bei den Kritikern. Und 97% auch bei den Zuschauern.
Ja.
Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, da könnte bestimmt der eine oder andere Hundebonus mit reingeflossen sein. Und ich habe mich ein bisschen hin und her gerungen und hab ihn noch auf 3 von 5 Sternen geschoben, weil er ist nicht gemacht, ne, wenn man ihn jetzt nicht so, also ich habe ihn ja auch gar nicht mit großen Erwartungen geguckt, aber ich glaube, wenn man da komplett ohne alles rangeht, einfach nur so einen süßen kleinen Hundeabenteuerfilm sehen möchte, dann hat man da wahrscheinlich seinen Spaß. Aber bei mir hat es nur für 3 von 5 Sterne gereicht. Sorry.
Ja, ich habe tatsächlich 3,5 gegeben. Oder halt eben die entsprechenden 70% oder 7.
Du hast ihn auch gesehen.
Ich habe ihn gesehen. Ich kann sogar ein Stück weit verstehen, was du meinst. Ich wäre auch bei 3 gewesen, wenn nicht die letzten 20 Minuten des Films gewesen wären noch. Also wäre es auf der Ziellinie geendet sozusagen, dann hätte ich es auch schwach gefunden. Ich fand, da hatte er nochmal Stärken ausgespielt, weil da war dann für mich auch ein bisschen Emotion dabei. Und ab da, dem Zeitpunkt, wurde es für mich auch, da war wieder alles offen theoretisch, auch wenn natürlich die Handlung dem Schema F läuft. Aber ich sag nur, Marley und ich, tragische Enden sind irgendwie immer möglich. Deswegen, will es nicht so sehr spoilern, wusste ich nicht, was mich dann erwartet zum Finale hin.
Ja.
Ansonsten kann ich dir aber prinzipiell bei deiner Kritik auch folgen. Also für mich war das Schwierigste die Gruppendynamik um die Figur von Mark Wahlberg, oder? Ich habe das Gefühl, vielleicht hat er sich auch im wahren Leben nicht gut mit Simu Liu verstanden, aber ich hatte das Gefühl, da war wenig Vibe da. Mhm. Also manchen Leuten merkst du es ja an, ob die Bock haben, miteinander zu spielen.
Ja.
Da hatte ich den Eindruck, da war keine Chemie vorhanden.
Das fand ich auch, ja.
Plus dieses, oh, ich war ein erfolgreicher Sportler mein ganzes Leben, ich habe eine Familie, eine hübsche Frau und ein unanständig großes Haus mit Pool, mit einem unanständigen Blick in der Dom-Rap und mir geht's gut und ich musste einfach nur noch so ein bisschen nebenher Luxushäuser verkaufen für meinen Schwiegervater und es mir bis zu meinem Lebensende gut gehen lassen, aber das ist alles und ich bin aber trotzdem so ein, es ist alles blöd, die Welt ist gegen mich. Und ich mir dachte, Meister, das ist ein ganz schön hohes Ross, von dem du da jetzt gerade runterguckst, so, ne? Dieses, da hatte ich Probleme, die Motivation der Figur nachvollziehen zu können, um ehrlich zu sein. Also, oder, um anders gesagt, meckern auf hohem Niveau, ey. Mein Mitleid hält sich in Grenzen mit dir.
Ja.
Also, nicht mit Mark Wahlberg, sowieso nicht, aber mit der Figur, die sie versucht haben zu skizzieren irgendwie. Aber ich bleib trotzdem dabei, dadurch, du hast ja immer wieder gesagt, das Schema F funktioniert halt dummerweise relativ gut und ich glaube, die Zielgruppe ist halt genau die Leute, die das Buch nicht gelesen haben und ein bisschen Family Time Kopf aus und ich glaube, die kriegen halt eine solide Kost mit ein bisschen cool Tränenkullern,
bisschen Lachen,
cooler Musik,
bisschen
ein paar netten Aufnahmen. Aus meiner Sicht macht er nicht so viel falsch und nicht so viel mega richtig. Er ist einfach mehr von, was man schon so oder so ähnlich kennt, was irgendwie aus gutem Grund auch gibt. Ja, war okay halt.
War okay, genau. Also deswegen auch noch eine 3. The Family Plan hatte ich letztes Jahr sogar noch eine 3,5 gegeben. Der hatte auch so, also da muss man auch für offen gewesen sein oder muss man einfach für offen sein. Aber der hat mich irgendwie ein bisschen mehr gecatcht, aber das ist, ja, bestimmt zählt auch ein bisschen so eine subjektive Note mit rein. Ich hatte ja gesagt, da war noch so eine Roadtrip-Komponente drin, aber irgendwie war der für mich, wenn du dich irgendwann diesem Film hingeben kannst, weil du denkst, okay, es ist so eine silly Action-Road-Movie, Comedy, whatever, dann geht das schon klar, dann kann man seinen Spaß haben. Aber hier dachte ich die ganze Zeit so, oh nee, das ist mir einfach ein bisschen zu lazy. Und wie gesagt, das Editing hat mich auch immer mal wieder rausgebracht. Aber naja, vielleicht geht's anderen oder offensichtlich geht's anderen anders. Von daher möchte ich gerne an dich übergeben und mal gucken, was du noch so als Nachklapp, Fragezeichen.
Genau, ich würde mal mit dem Nachklapp anfangen. Das wäre dann die Serie, die ich mitgebracht habe. Ich habe es nämlich endlich geschafft, erste Staffel Shogun zu gucken.
Oh, wow.
Yes.
Vor allem Nachklapp, ich habe, glaube ich, ich habe ja nie wirklich drüber gesprochen. Ich
hatte du hast mal so die ersten Episoden mitgebracht. So,
ja,
ne,
genau. Genau. Und da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Also ich versuche es kurz zu machen, weil es halt eine Serie ist, die ja jetzt auch rekordverdächtig Emmy prämiert wurde.
Mhm.
Falls du das mitbekommen haben solltest noch.
Ja, so leicht.
Und ich muss gestehen, zu Recht aus meiner Sicht, ich war sehr beeindruckt in Summe.
Mhm.
Einfach. Na klar, liegt die Messlatte relativ hoch, aber meine Erwartungshaltung, als ich gesehen habe, wer die Serie macht, war halt relativ niedrig. Also gute Schauspieler, klar, aber wie ist es denn wirklich mit Kostümen, mit Sets, mit Set Extensions, mit Special Effects? Und ja, hier und da übernehmen sie sich, aber in Summe, also gerade die Visual Effects, die du nicht siehst, und das sind wirklich so viele, wo sie Set Extensions machen mussten, einfach nur, damit es authentisch bleibt.
Mhm.
Das ist schon Meckern auf hohem Niveau und das war, glaube ich, auch echt teuer. Also gerade auch die Kulissen, die sie aufgebaut haben, die authentischen, das hat mich alles sehr beeindruckt. Aber natürlich sind es die Performances, die ein sehr, sehr starkes Skript aus meiner Sicht runterspielen. Es bleibt zweifelsohne natürlich nur der Vergleich zu Game of Thrones übrig. Logischerweise, ohne hier ist halt keine übernatürliche Note, nenne ich es mal, oder keine Fantasy-Note.
Mhm.
Und ich habe auch so ein bisschen mit Rückfragen im Freundesbekanntenkreis rausbekommen. Viele schreckt auch tatsächlich diese Konsequenz in der japanischen Sprache ab.
Oh, das ist für mich eher ein Vorteil.
Ja, und ich finde auch das Gegenteil ist der Fall. Endlich mal, weil das macht's halt authentisch und es macht's halt richtig authentisch, weil wenn du dich ein bisschen näher auch mit der Sprache beschäftigt hast, die reden halt tatsächlich auch so ein geschwollenes Japanisch daher.
Mhm.
Also da gibt es ja bestimmte Wordings für einen bestimmten Rang oder eine bestimmte Beziehung untereinander und Höflichkeitsform und so weiter. Und das wird da halt auch super krass auch thematisiert. Er versucht ja auch so ein bisschen Japanisch zu lernen und ich finde es halt konsequent, dass die Englisch reden können, reden Englisch, die Japanisch reden können, jeden Japanisch. Gibt keine Kompromisse da. Das fand ich richtig gut. Ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Probleme mit unserem, ich sag mal, Hauptcharakter. Das hattest du auch schon mal angeteasert, wo du nicht wusstest, ist es jetzt unser Hauptcharakter? Soll es der Protagonist sein? Mhm. Weil er ist nicht weiß, er ist auch nicht schwarz, er ist irgendwie grau, aber irgendwie sind das irgendwie so alle ein bisschen. Es prallen halt einfach unterschiedliche, absolut konträre Wertevorstellungen aufeinander. Und du musst halt gucken, wo du bleibst, ne?
Das fand ich gar nicht so schlimm. Für mich war es schwierig zu greifen. Bleibt er jetzt im Fokus vom Drehbuch? Ich hatte dann das Gefühl, in Folge, weiß ich nicht, irgendwie so in der Mitte.
Er entschwindet ein bisschen und kommt dann aber wieder zurück.
Dann kommt er wieder zurück, aber ohne jetzt nochmal für einen großen Knall mitzusorgen irgendwie. Also so gefühlt, das nochmal wirklich groß zu tragen aus meiner Sicht.
Ich fand es aber so irgendwie ganz, ganz gut, weil er, sie thematisieren das ja auch immer gerne nochmal, er ist halt eigentlich auch ein kleines Licht nur, ne?
Ja.
Er ist eigentlich kein Entscheidungsträger und es ist eigentlich dann auch nur konsequent, dass er so ein bisschen in den Schatten von den wirklich wichtigen Figuren treten muss, was halt eben auch passiert. Und ich finde deswegen ganz schön, dass sie nochmal dann am Ende es ein bisschen rund machen für ihn.
Mhm.
Aber am Ende entscheiden halt andere über den Ausgang der Geschichte im wahrsten Sinne. Geschichte, so, ne?
Ja.
Und also also die Performances finde ich immer noch unfassbar stark.
Mhm.
Also da war ich echt beeindruckt und es gibt so eine Sequenz relativ am Anfang, wo der Gestrandete seine Weltsicht präsentieren muss, den Japanern. Und nachdem diese Sequenz zu Ende war, habe ich mich zu meiner Frau umgedreht und gemeint, das ist gehört mit zu dem Besten, was ich dieses Jahr im Fernsehen gesehen habe. Einfach nur diese Sequenz, wie es geschrieben war, wie es präsentiert wurde, diese nicht diese überzogene, was, die Welt ist wie groß und da gibt es keine Kontinente, sondern wie subtil die Japaner halt auch auf so komplette, ich drehe jetzt einfach mal komplettes Weltbild auf links, ja. Buddy, und wie sie reagieren, es war einfach großartig, keine Ahnung, das fand ich ganz, ganz stark und da gibt es einige von diesen Sequenzen, wo auch den Figuren Zeit gelassen wird, das einfach mal auszuspielen, über mehrere Minuten. Ja. Selten genug passiert. Und das hat halt die Qualität, dass es für mich halt aufgeht. Das ist wieder so dieses Flanagan-eske, was ich halt geil finde. So, ja. Von daher war ich sehr, sehr happy, muss ich sagen. Gebe deswegen 4,5 von 5. Also fand es richtig geil. Und ich fand es halt spannend noch, weil ich natürlich wissen wollte, geht das jetzt weiter? Eigentlich geht es nicht weiter, weil es ist eine Buchvorlage und diese erste Staffel hat das Buch abgedeckt. Tutto completi.
Aber, weil jetzt erfolgreich. War der Spaß
erfolgreich. Es wird zwei weitere Staffeln geben.
Zwei weitere Staffeln sogar,
die sind bestätigt, wo ich mir gedacht habe, ei, schwierig, bis ich gehört habe, dass sie mit einem, ich weiß nicht, mit einer Stiftung, mit dem Nachlass des Autors zusammenarbeiten an diesen weiteren Staffeln.
Huf, okay.
Wo ich sage, okay, das klingt gut. Vielleicht bedeutet das ja oder impliziert das ja, dass er vielleicht wie so ein Stieg Larsson.
Ja,
vielleicht hat er ja Manuskripte oder Notizen für weitere Bücher gehabt. Weißt du, also vielleicht starten wir ja nicht komplett bei Null und es ist in seinem Geiste.
Ja, in seinem Willen.
Seinem Willen, genau. Das finde ich sehr charmant, wenn das so was wäre. Aber wenn es jetzt unbedingt welche geben muss, ist es cool, dass die zumindest involviert sind. So, das ist alles, was ich dazu noch sagen wollte.
Bevor wir in Staffel 2 und 3 gehen, darf ich noch kurz fragen, wie fandest du denn das Ende der ersten Staffel, die Auflösung? Weil ich dachte, in der letzten Folge, da wird noch mal viel passieren, aber es wird ja, wie du gerade gesagt hast,
wird nicht viel passieren.
Von der Geschichte, der genau, Geschichte. Ist es, ich fühle mich so ein bisschen, wie kann ich sagen, so antiklimatisch, so ein bisschen abgewatscht. Dachte dann, aber kann man natürlich auch machen, fand ich auch cool, aber ich war so, weißt du, hatte so Spannungen, dann dachte ich so, ist jetzt doch vorbei. Naja, gut.
Ja, vor allem, weil sie dir ja so eine, und das könnte passieren, kurz zeigen und runter erzählen, so eine Sequenz. Ich gebe dir recht, das war für mich so, da muss auch eine zweite Staffel kommen. Und dann habe ich geguckt und gesehen, ach, das Buch ist damit auch zu Ende. Ei, wie war denn da? Von daher hätte ich gesagt, ja, klar, zweite Staffel ist sicherlich irgendwie drin, um weitere Auflösungen zu bringen. Aber ich persönlich kann auch gut damit leben, wenn es jetzt nach der ersten Staffel gewesen wäre.
4,5 von 5 Sternen gibst du mit.
Yes, ich fand das schon richtig gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich sie für mich schon einsortiert habe. Ich müsste mal wühlen.
Alles gut, kannst du gerne als Nachklapp
in meinen Unterlagen, aber ich glaube, ich werde da prinzipiell erstmal so mitgehen. Das ist auch die Richtung, die ich eingeschlagen hätte. Also würde ich so unterschreiben, Alex.
Nice, sehr, sehr schön. Dann wird es jetzt wieder regnerisch oder so. Oder feucht mindestens.
Ja, genau. Leute werden feucht, es wird stürmisch. Und zwar habe ich mitgebracht als zweite Review. Oh, Twisters.
Yeah, Buddy.
Hast du heute auch noch dabei?
High five. Nö, habe ich nicht.
Ah, okay, gut. Oh Gott, dann müssen wir uns doch beeilen, weil du hast ja auch doch dann was anderes anscheinend im Gepäck.
Anscheinend.
Ah, anscheinend. Naja, ich habe große Hoffnung. Mal gucken, dann versuche ich hier ein bisschen sportlich durchzugehen und wirble hier durch. Ha! Gedummtisch. Ab ins Phrasenschwein damit. Ein Film von Lee Isaac Chung. Der hat uns zuvor 2020 als letztes nämlich Minari gebracht. Also eher so Independent Dramedy oder eher Drama.
Ganz eigentlich. Andere Baustelle. Komplett keine andere Effects, Baustelle. Keine Action.
Das Drehbuch unter anderem stammt von Joseph Kosinski. Da war ich auch ein bisschen verwundert.
Ja, klar, deswegen ist ja auch derjenige welche involviert, oder? So ein bisschen.
Derjenige welche?
Na, der Hauptdarsteller. Man kennt sich ja.
Ach so.
Von Top Gun 2.
Ja, oh Gott, das war jetzt auch nochmal der zweite Spagat in eine andere Richtung mit Glenn Powell. Genau, dann machst du quasi schon Überleitungen zur Besetzung. Glenn Powell, wie gesagt, ist dabei. Daisy Edgar Jones, die machen hier so den Leadcast. Anthony Ramos ist noch dabei und ganz, ganz, wirklich ganz, ganz viele andere. Da auch gerne nochmal bei IMDb vorbeischauen. Am 17.07. kam das Ding in die Kinos, mittlerweile auch schon wieder ein bisschen gealtert. Und ich fasse nochmal zusammen, um was es in diesem komplexen Werk geht. Während sich die Sturmsaison zuspitzt, kreuzen sich die Wege der ehemaligen Sturmjägerin Kate Carter und des Social-Media-Stars Tyler Owens, als noch nie dagewesene Naturphänomene über sie hereinbrechen. Die beiden und ihre konkurrierenden Teams finden sich in den Pfaden mehrerer Sturmsysteme wieder, die über Zentral-Oklahoma zusammenlaufen. Schnell müssen beide Seiten entscheiden, wie weit sie ihre eigenen Träume und Leben aufs Spiel setzen, um andere zu retten. Ja, tragisch, tragisch.
Tragisch.
Ich baller hier auch einfach mal direkt rein mit Bild und Ton. Ich glaube, Twisters ist 2024 sowas, was man von einem modernen Disaster-Movie erwarten würde, erwarten kann, erwarten darf. Anzumerken ist, dass, finde ich, nicht hemmungslos man sich in CGI-Orgien verliert, sondern es schon irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis.
Ja.
Soundtechnisch passt es, glaube ich. Vor allem auch Soundtrack-mäßig fand ich immer witzig mit den wiederkehrenden Country-Elementen von Tyler. Also was der Charakter da immer mit reinstreut. An ein, zwei Stellen fand ich es wiederum ein bisschen komisch, was man da für eine Musikauswahl getroffen hat. Die fand ich ein bisschen zu, also zu Holzschlaghammermäßig, was so Lizenzmusik angeht. Aber okay, also kommt man gut drauf klar. Stichwort ausgewogen, also Stichwort ausgewogen, CGI, Tornados ist für mich das Verhältnis innerhalb der Szenen. Das meine ich damit, denn ich finde, insgesamt im Film passiert ein bisschen sehr viel, was Tornados und Wirbelstürme angeht.
Aber der Film heißt Twisters.
Ja, natürlich heißt der Twisters und natürlich gehe ich nicht ins Kino und sage dann, ich fühle mich, keine Ahnung, überrascht davon, dass bei Titanic das Boot zum Schluss untergeht oder sowas. Ich finde aber, on top von dessen noch, es fühlt sich oft wie ein warmer Aufguss von Teil 1, also Twister, an. Wir starten mit einem Flashback. Wir fahren fort mit Charakteren oder einem Charakter, der zurückkommt. Wir haben zwei konkurrierende Teams. Eins davon ein bunter Haufen von Renegade Rednecks, nennt ihr es, wie es wollt. Und alle haben das Bestreben, Tornados detaillierter zu erforschen. Das Prinzip, was man hier vorgesetzt bekommt, ist also schon über 30 Jahre alt. Und wie gesagt, es sind viele Twisters, aber mehr Gefahr macht es irgendwie für mich nicht besser in dem Film, denn spätestens nach dem dritten Wirbelsturm verwäscht das Ganze so ein bisschen. Und erst bei drei Viertel der Handlung, nachdem wir irgendwie den dritten, vierten Wirbelsturm da irgendwie überstanden haben, kommt mal wieder so ein bisschen Handlung in Fahrt, als die beiden Hauptfiguren da nochmal irgendwie ein bisschen mehr zusammenkommen. Trotzdem bleiben sie da insgesamt erzählerisch ein bisschen blass. Dafür gibt's so einen Hauch von unnötiger Romantik. Und im großen Finale kracht es dann nochmal richtig und auch die Effekte werden nochmal gut angezogen. Das fand ich wieder stark. Aber dann schiebt man dieses finale Setting wirklich wieder in so eine Wohngegend und dann lässt sich die Entwicklung auch größtenteils wieder erahnen, wohin es geht. Und ich finde, also Twisters hätte wesentlich mehr für Wirbel sorgen können. Schon wieder ungewollt, dieses Wortspiel. Oh, jedoch verpufft die Fortsetzung dazu zu so einer Art Soft-Reboot, hatte ich fast oft das Gefühl. Ich hatte schon mehr den Bedarf, mal was Neues sehen zu wollen und die eigentliche Action dadurch, dass wir in den nächsten Wirbelsturm gehen und in das nächste Setpiece, was abgeräumt wird, nutzte sich das für mich zu schnell ab. Die Charaktere auch mega flache Nebenrollen. Also wenn es Charaktere gibt, dann sind es entweder flache Nebenrollen oder wenig ausformulierte Charaktere an sich. Das hat in dem 90er-Jahre-Kontext bei Twister, hat es noch funktioniert, weißt du, so im Kontext der Historie, wie man damals Filme gemacht hat. Aber heute fand ich, bei Twister funktioniert das nur noch mäßig. Der Eindruck entsteht dadurch, alles bereits zu kennen. Und ich fand es ganz witzig, auf dem deutschen Filmposter steht, von den Produzenten von Jurassic World. Und meine Meinung zum letzten Teil von Jurassic World, die war nicht gut. Da habe ich gesagt, das war so ein herzloses Zugrabetragen eines Franchises. Das ist bei Twisters nicht ganz so schlimm. Aber für mich bleibt hier echt nur eine nette Neuauflage, von der man nicht viel erwarten sollte. Mein Fazit spiegelt sich auch wieder nicht so ganz in den Reviews und Kritiken wieder. Also bei IMDb auch bei einer 7,0. Aktuell der erste Teil bei einer 6,5. Der ist irgendwie nicht ganz so gut gealtert, spiegelt sich auch im Rotten Tomatoes wieder. Teil 1 war da bei 66% Kritiker, 58% nur bei den Zuschauern. Bei Twisters der Fortsetzung ist es anders, 75% bei den Kritikern und 91% bei den Zuschauern. Also echt richtig gute Popcorn-Unterhaltung. Ich habe mich super schwer getan bei dem Film. Ähnlich wie bei Jurassic World war es für mich echt so eine flache, blasse. Ja, ich bleib bei dem Wort Neuauflage, die für mich irgendwie nicht so richtig gezündet hat und wollte 3 geben, aber dachte mir so, nee, das war für mich irgendwie auch echt ein bisschen fad und herzlos. 2,5 von 5 Sternen, Alex, gebe ich hier mit. Und jetzt darfst du nochmal was dazu sagen, wenn du möchtest.
Du, ich nüchtern betrachtet müsste ich ihm 3 geben. Aber ich hatte unangenehm viel Spaß dabei, den zu gucken. Vielleicht liegt es an dem vorhandenen Heimkino, weil es, ich muss gestehen, der Plot, alles gut. Aber wenn die Action da ist, holy moly, da war ich echt kurz zwischendrin auch dabei, die Luft anzuhalten. Also das war, ich fand das sehr, sehr intensiv, sehr, sehr gut gemacht. War da eher auch überrascht, wie gut das geklappt hat, was der Lee Isaac Chung da von Ich hab Minari auch gesehen. Und es war so ein, ob er das kann. Und es war echt, ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Ich fand auch, dass das so mit diesem geistigen Nachfolger, Soft Reboot, wie auch immer du sagst, so dieses, ja, die haben versucht, das irgendwie zu mappen und diese gleiche Gerätschaft wird jetzt halt benutzt, um die durch, weiß ich nicht, Chemie quasi rückgängig oder in sich zusammenfallen zu lassen, wie auch immer, eigentlich irgendwie ganz, ganz nett. Ich habe halt nur nicht ganz verstanden, wie wir von, ich sag mal, Schulprojekt zu Million-Dollar-Business, ich höre einfach mal kurz auf mit meinem Job und mach mal irgendwie anderen Kram, so da war nicht so viel Mühe im Drehbuch. Und ansonsten muss ich gestehen, sehe ich, glaube Glenn Powell einfach tatsächlich sehr, sehr gerne, weil ich habe ja auch den Eindruck, so richtig viel spielen tut er auch nicht.
Glenn Powell, nee, ich finde...
Glenn Powell, die ziehen ihm einfach irgendwie unterschiedlichen Outfits an und ansonsten lächeln halt nett in die Kamera und es macht halt irgendwie gut. Das ist ganz nett so.
Ja, ja. Er ist halt ein Face, ne, auf jeden Fall.
Er ist halt ein Face, genau. Nee, und ich fand dann halt trotzdem auch zwischendurch dieses nochmal Sensibilisieren für die mittlere, also viele, viele, soll ich nicht sagen, viele Bundesstaaten in den USA sind halt davon betroffen, ist halt eine wiederkehrende Katastrophe bei denen so, ist halt blöd, Häuser auch schlampig gebaut dort.
Schlampig. Das
heißt, wenn sie halt kommen, dann hauen sie halt richtig rein, so, wir kennen das so gar nicht, dass das ein wiederkehrendes Problem ist. Ich gehe davon aus, dass die nicht vorhandene Klimaerwärmung das auch alles besser macht für die dort. Nicht. Und ja, ich meine, sie bedienen sich halt an dem Franchise. Es ist der gleiche Font, den sie benutzen. Er heißt halt Twisters. Und ich hatte mich tatsächlich ein bisschen drauf gefreut nach dem Trailer, dass ich wirklich so ein eher plumpere 90er-Jahre-Nummer à la Emmerich kredenzt bekomme.
Ja.
Und für mich war es zum Großteil halt genau das, ne, was die Charaktere betrifft und so weiter. Ich fand aber die Action tatsächlich, wie du gesagt hast, punktuell schon ein bisschen besser inszeniert. Und wie gesagt, deswegen war ich am Ende da, ich sage, naja, es ist höchstens eine 3 der Film. Aber ich habe es halt mit einem Lächeln gemacht und deswegen habe ich 3,5 gegeben, so, weil es war einfach irgendwie dumm. So. Ich habe zu oft gegrinst während des Films oder halt die Luft angehalten bei den intensiven Action-Sequenzen und deswegen, ich fand es irgendwie Guilty Pleasure-mäßig
ganz gut.
Es kann auch einfach sein, dass ich mich so gelächzt habe mal wieder nach einem brauchbaren Katastrophenfilm, dass der erste war, der so ein bisschen die Lücke gefüllt hat. Vielleicht kommt in ein paar Monaten nochmal einer, dann muss ich vielleicht meine Review nochmal revidieren, keine Ahnung.
Ich bin gespannt, Alex. Aber es klingt so, als hätten wir echt ein bisschen was nachgeholt und ich versuche immer noch meinen Filmcount dieses Jahr wieder ein bisschen on track zu kriegen, weil ich muss mich noch ein bisschen aufleveln. Deswegen bin ich gespannt, mit Blick auf die Uhr auch, was du jetzt noch mitgebracht hast.
Ja, kann ich dir sagen. Ich habe mitgebracht FBI-Agentin Lee Harker. Die wird mit einem ungelösten Serienmörderfall betraut, der unerwartete Wendungen nimmt und Hinweise auf das Okkulte offenbart. Ich habe Longlegs mitgebracht.
Ach, Longlegs. Oh Mann, der waberte bei mir auch noch rum. Habe ich noch nicht gesehen.
Osgood Perkins hat Regie geführt. Die Micah Monroe spielt die Hauptdarstellerin hier. Und bekannt in aller Munde natürlich, alle reden darüber, Nicolas Cage spielt hier Longlegs, den Mörder. Holy moly, super, super kontroverse Kritiken habe ich dazu bekommen. Von absoluter Schrott bis hin zu absolutes Meisterwerk. Deswegen fuck ich es einmal kurz ab. 6,8 im IMDb. 85% Kritikerscore, Achtung, 60% Zuschauerscore.
Ah je, hoi.
Und ja, die Nummer ist artsy as fuck. Also da ist, der fängt halt an in so einem quadratischen Format, viel Filmkorn, Rückblenden. Das haben wir im Trailer auch schon gesehen, dass er da viel spielt mit Aspect Ratio, mit einem sehr analogen Look. Da war, glaube ich, viel anamorphe Kamera dabei. Die Cinematografie ist super, super sexy, ganz viel Weitwinkel dabei, um auch so
sexy
teilweise so symmetrische Einstellungen zu haben. Da kriegst du mich auch immer mit. Und was der Film halt unheimlich gut macht, ist super langweilig ist die Cinematografie eigentlich, weil die stehen so lange teilweise, die Szenen, dass du denkst, die teilweise verlassen die Figuren irgendwie den Raum und kommen wieder zurück und du denkst dir die ganze Zeit, okay, ich muss aufpassen. Von rechts oder von links oder die Kamera schwenkt mit und schwenkt wieder zurück und dann muss ich aufpassen, was sich verändert hat in dem Zimmer.
Okay.
Die spielen so mit deinen
Sehgewohnheiten.
Mit deinen Sehgewohnheiten. Das
hatten
ist
wir
so
das
super
nicht,
unangenehm.
Hatten wir das schon mal bei einem Film letztens?
Und hier ist es auch, ne, so du hast teilweise die Lee Harker ist allein in ihrer Cabin in the Woods und du hast so voyeuristische Aufnahmen durch von außen in die Fenster rein und die Kamera steht aber immer total ruhig und du wartest halt die ganze Zeit auf irgendwas, das halt, ich will es nicht spoilern, nie passiert oder dann doch mal, weil nicht in jeder Szene, aber immer mal wieder wirst du tatsächlich belohnt auch für dein Aufpassen. Also es war wirklich auch so, dass ich dann gefragt habe, hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja, aber ich habe, aber schwierig so, nur da im Nebel ein bisschen. Ich so, ja, aber, ne? Und davon hast du einige Sachen und das war für mich so ein, du belohnst ein intensives Gucken halt. Und was ich aber noch eigentlich sagen wollte, ist, super langweilige Sequenz, wie sich quasi die Hauptfigur in ihrer eigenen vier Wänden bewegt. Und du bist aber durch diese Cinematografie, durch dieses darauf warten, das ist gleich irgendwie so angespannt, obwohl was ganz Triviales passiert. Mhm. Das ist eine Weile her gewesen, dass es funktioniert hat. So einfach, so eine Atmosphäre zu entwickeln. Das fand ich sehr, sehr, sehr effektiv. Die Performances sind durch die Bank gut. Nicolas Cage bekommt tatsächlich auch mehr Screentime dann, gerade zum Finale hin, als ich dachte. Und meine Güte, also das ist schon unangenehm und Respekt dahingehend. Ansonsten ist es, wie gesagt, eher ein kleineres Cast. Ich hatte noch mir aufgeschrieben, dass ich eigentlich nachgucken wollte, was ich nicht getan habe. Deswegen will ich das jetzt hier live nachholen, dass da ein weiterer Hauptdarsteller mitspielt, den ich dachte, dass ich den kenne von Sequest, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Von Sequest?
Ja, kennst du Sequest noch?
Sequest, natürlich kenne ich Sequest noch.
Natürlich kennt er Sequest noch, also möchte ich das nachgucken noch.
Ich kann es kaum überspielen, ich kann leider nichts beisteuern. Wie gesagt, bei mir liegt er noch auf der Watchlist rum.
Ja.
Relativ weit oben, aber das ist, glaube ich, auch so ein Film, da habe ich auch schon von Freunden gehört, die ihn auch schon im Kino gesehen haben. Ja, muss man ein Stück weit für in der Stimmung sein, auf jeden Fall.
Definitiv. Also er ist schon ein bisschen daneben. Ich persönlich fand, ja, also es ist halt wirklich, wir haben jetzt gerade ja darüber gesprochen, dass so 90er Jahre Actionfilm seinen Platz hat und für mich durchaus funktionieren kann. Wir haben darüber gesprochen, dass so die übliche Kinokost auch funktionieren kann. Und hier ist halt vieles anders. Mhm. Und ich gehe immer diesen schmalen Grad noch mit, dass es mir irgendwann auch zu artsy wird. Und der Film, bei dem passt das. Da bin ich noch nicht abgehangen, weil die Handlung dann trotzdem im Vordergrund steht. Und auch wenn das große, große, große Finale ein bisschen on the nose ist, ist der Weg dorthin trotzdem spannend und du bekommst eine Auflösung und du bekommst eigentlich auch eine einigermaßen zu Ende erzählte Handlung und es verfällt nicht in diese üblichen Horrorfilm-Stigmen mit und alles beginnt von vorne so, ne? Der Fluch wurde übertragen und der Film ist zu Ende oder so ein Scheiß. Und deswegen muss ich sagen, ich habe mich drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht und habe deswegen 4 von 5 gegeben und würde sagen, guck ihn dir doch mal an und ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn als Nachklapp mal mitbringen könntest dann.
Das scheint nicht unrealistisch, Alex. Ich habe keine feste Position auf meiner Watchlist für diesen Film, aber ja, wie gesagt, relativ weit oben.
Sehr gut, dann haben wir das jetzt tatsächlich hier geschafft, auch wenn es eine Menge Holz war. Mhm. Du kannst uns ja einmal noch kurz durch die Releases führen.
Mache ich gerne. Ich schreibe noch kurz ins Protokoll, dass 4 Reviews einfach doch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen fürs nächste Mal.
In der Tat.
Vielleicht können wir ja drauf achten, aber wir haben ja bestimmt mindestens nochmal 200 Episoden, in denen wir das ein bisschen feintunen können. Aber ich starte gerne in die Releases, wie du gesagt hast. Ich mache nochmal einen kleinen Recap, was in den letzten Wochen, die wir jetzt in der letzten Folge nicht abgedeckt haben, nochmal rauskam. Am 22.08. kam Cuckoo von Tillmann Singer mit der Hunter Schäfer. Soll auch relativ gaga sein, Psychothriller, unter anderem noch mit Jan Bluthart und Dan Stevens. Sieht sehr interessant aus, in meiner Watchlist auch relativ weit oben. Kommt demnächst, glaube ich, ins VOD.
Ja.
Am 29.08. kam Terminator Zero auf Netflix raus. Eine Anime-Terminator-Serie. Hast du da Meinung dazu?
Trailer sah cool aus, halt von dem Kreativen hinter Ghost in the Shell. Konnte man so ein bisschen sogar sehen. Habe ich Positives gehört und steht deswegen relativ weit oben, muss ich gestehen.
Ja, fand ich auch sehr geil. Sah sehr auch explizit in seiner Gewaltdarstellung und Blutspritzerei aus. Ja, ich sag nicht, dass ich mich das jetzt...
Da hat ja Netflix durchaus ein Händchen auch. Ich sag nur Castlevania und Castlevania Spin-Offs. Das hat mich auch mega gebockt.
Ja, stimmt, da warst du ja auch ein Fan.
Schauen wir mal.
Was ich, glaube ich, bis jetzt nicht gebockt hat, seit dem 11.9. läuft Solar Opposites.
Fünfte Staffel
auf Disney Plus. Genau, ich bin gespannt auf die ganzen Side-Erzählungen, die es mittlerweile in dieser Serie gibt. Es gibt ja neben der eigentlichen Handlung gibt es ja mittlerweile die Geschichte um Glenn und die Leute in der Wall. Also abgefahren und freue mich eher mittlerweile auf die Geschichten mehr als die Hauptcharaktere. Ab dem 12.9. lief auch Beetlejuice. Beetlejuice, hat dann beide schon gesagt, hat uns als Kinder nicht so tangiert bis heute. Am 12.9. lief auch das Remake von The Crow an mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle.
Ei, ei, ei.
Hört man nicht so viel Gutes.
War ich auch beim Trailer raus, das war mir zu edgy, bin ich zu Boomer für, glaube ich. Und für mich steht auch das Original ein bisschen auf dem Podest, aufgrund der Historie auch schwieriges Thema.
Völlig andere Baustelle, gleicher Tag, Treasure. deutscher Untertitel, Familie ist ein fremdes Land. Film ja. von Julia von Heinz mit der Lina Dunham unter anderem. Da fand ich den Trailer unglaublich charmant. Da bin ich ja drauf und dran, mir den irgendwie einzuverleiben. Falls mal klappt, sag ich dir Bescheid, Alex.
Mach.
Seit dem 13.09. die allerletzte Folge von The Grand Tour auf Amazon Prime verfügbar. Muss ich natürlich hier pflichtprogrammmäßig nochmal erwähnen.
Ja, ja, ja. Ich bin aber noch nicht so weit.
Also die große Top Gear Grand Tour. Also,
ich bin noch nicht so weit. Ich bin, weiß nicht, ob ich auch so Ende. Weit bin.
Ach so. Also, bis wie weit hast du es denn verfolgt? Frage ich mal so.
Noch nicht so weit.
Noch nicht so weit. Aber Grand Tour hast du schon mal gesehen zumindest.
Ich habe noch Staffeln offen.
Oh, du hast noch Staffeln offen. Und wir reden ja mittlerweile bei der Grand Tour von Folgen, die um die 2 Stunden gehen.
Vorher haben sie noch vier proper Staffeln gemacht, ne?
Ja, ja. Da waren es noch kürzere Folgen, aber mittlerweile sind die Staffeln ja nur noch fast einzelne Folgen.
Yep.
Ah, bin gespannt. Freue mich drauf.
Und nochmal, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, dass das endet.
Ich werde da einfach reinstarten und dann gucken, was passiert.
Tränen wegdrücken bestimmt.
Vielleicht auch das. Am gleichen Tag startete auch Lego Star Wars Rebuild the Galaxy Staffel 1 auf Disney Plus.
Ich sag einfach mal okay.
Einfach okay. Netter Ansatz. Ist vielleicht mal was, meine nette Abwechslung zu den Lego Movies. Sah interessant aus. Miniserie, wie gesagt. 19.09. auch gestartet Agatha All Along. Quasi der WandaVision Spin-Off Serien-Dingens. Yep. Auch da die ersten Kritiken. Meh. Schauen wir mal. Ist das was für dich? Würdest du da reingucken?
Ich würde mal reingucken, einfach um zu wissen, was es ist, wenn wir näher uns an Halloween heranbewegt haben und vielleicht auch alle Episoden abgelaufen sind. Aber das Cast fand ich charmant.
Aubrey Plaza?
Korrekt.
Unter anderem. Was lief noch
an? Spielt sonst noch jemand mit?
Ich kann gerne mal mit den anderen Filmen weitermachen, die noch anliefen an dem Tag. Wobei wir gerade über eine Serie geredet haben. Im Kino zu sehen, Lee, beziehungsweise deutscher Titel Die Fotografin mit Kate Winslet. Als erste weibliche Kriegsreporterin im Zweiten Weltkrieg und auch dabei Andy Samberg, mal wieder in einer ernsten Rolle. Ja, das ist sehr ungewohnt auf jeden Fall. Auch ungewohnt, mal wieder Demi Moore zu sehen in einem Film namens The Substance. Da war ich eigentlich kurz davor, den Trailer in den letzten Episoden mit reinzupacken, hat dann aber zeitlich einfach nicht geklappt. Kriegt sehr gute Kritiken, sah abgefahren aus, Bodyhorror-mäßig.
Bodyhorror, ja.
Super gespannt, auch mit Dennis Quaid, was er da abfeuert. Was das für ein Film ist. The Substance. Und auch seit 19.09. Twilight of the Gods. Eine, ja, ich sag mal, Wikinger-nordische Mythologie-Serie, unter anderem von Zack Snyder.
Ja.
Würdest du da mal reinschauen?
Ja, fand ich auch interessant. Ich stehe aber halt auch so auf Göttersagen. Egal, ob es jetzt griechische oder nordische Mythologie ist, fand ich nicht uninteressant. Mich schreckt mittlerweile eher der Zusatz von Zack Snyder ein bisschen ab, um echt zu sein.
Weil du nicht weißt, ob die Serie nochmal als Director's Cut kommt.
Don't get me started.
Ja, okay, gut, dann mache ich lieber weiter. Wrestling war immer ein großes Ding für dich auch, oder?
Korrekt, ja. Das ist so gut nach 200 Episoden.
Siehste, wusste ich's doch. Denn ab dem 25.09. und jetzt kommen wir zu den aktuellen Releases, kommt auf Netflix eine Serie Mr. McMahon. Da geht's um den Typen, der quasi die WWF damals noch gekauft und zur WWE
so weit bin ich im Bilde.
Groß gemacht hat. Und das war gerade so meine Zeit, wo ich da auch groß involviert war, im zumindest Konsum dieser.
Groß involviert im Konsum. Achtung.
Ja.
Asterisk im Konsum.
Dieses Sport-Dingens. Ab dem 26.09., einen Tag später, wieder Kino Never Let Go. Ein Film mit Halle Berry von Alexandra Aja. Also eher so Horror. Hat mich ein bisschen an Bird Box erinnert. Bird Box-esque. Aber ersten Kritiken, die man so sieht, auch so. Ist okay. Für alle, die interessiert sind, gerne mal in den Trailer schauen, würde ich sagen. Größeres Ding, und da muss ich ein bisschen gerade an dein Fazit von Longlegs denken. Megalopolis von Francis Ford Coppola. Endlich ist er da. Also nach dem Getöse, muss man sagen. Ich glaube, keiner hat ihn groß noch auf dem Schirm gehabt. Wir haben ja heute schon drüber gesprochen. Ich habe so 2, 3 Reviews gelesen, die meinen alle so, also es ist ein wildes Durcheinander, und aber man muss es gesehen haben.
Aha.
Eine Kinoerfahrung. Und aber wie man rausgeht, keine Gewähr auf Zufriedenheit.
Interessant.
Auch sehr interessant, ab 27.09. läuft Will and Harper bei Netflix an. Ein Road-Movie mit Will Ferrell, der da seinen Kumpel oder mittlerweile seine Freundin auf einem Roadtrip begleitet.
Sah auch super abgefahren aus. Sehr ungewohntes Format. So, aber auch richtig guter Trailer, fand ich.
Fand ich auch. Richtig, richtig stark. Und dafür, dass es eine Dokumentation ist, wie sich sein langjähriger Freund einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, so cineastisch, filmisch gedreht in den Bildern teilweise, wo ich dachte, so ist denn das noch dokumentarisch oder hat man ja, da schon noch ein bisschen mehr drumherum konzipiert? Bin ich auch super gespannt. Sah wirklich sehr, also sah, ja, einfach stark gemacht aus.
Yep.
Am gleichen Tag läuft auch Wolfs an auf Apple TV Plus.
Na, im Kino erstmal, ne? Nicht Apple TV Plus leider, aber eine Apple TV Produktion.
Ist es nur Kino-Release? Weil meines Erachtens, das ist der Apple TV Plus-Release. Apple TV. Also du kannst ja vielleicht sonst daneben bei nochmal gucken. Ich dachte, der kommt ja schon auf der Plattform raus. Zumindest hatte ich mir das mal aus Infos rausgezogen. Gut, kann natürlich sein. Ne?
Aber ich gucke parallel natürlich.
Guck doch mal, sonst sage ich einfach schon, was am 3.10. rauskommt. Und dann haben wir, glaube ich, weit genug hier.
Weil es würde mich sehr, sehr glücklich machen. Ja, 27. September.
Und? Weil, are you happy now?
Ja, na, die Nummer sieht halt aus wie Oceans in ernster mit ein bisschen einer klamaukigen Note irgendwie. Ich kann es noch nicht so ganz greifen. Ich bin
Pipey.
Happy. Die beiden zusammen, die, ich glaube, die spielen auch nichts mehr.
Brad Pitt und George Clooney.
Ja, die machen einfach nur noch
sich selbst,
ihr Ding.
Gut, ab 3.10. wollte ich gerade sagen, Joker 2, Folie à deux.
Uff.
Fortsetzung.
Schon Kritiken, die ersten, ne?
Joker 1. Habe ich nicht gelesen, habe ich nichts gehört von. Was sagt's denn? Die Post. Eieiei gut oder eieiei?
Nee, nicht so gut.
Weil der erste ging ja damals durch die Decke zum Start.
Deswegen.
Naja, gut.
Aber es sind vielleicht auch hier wieder große Fußstapfen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Was auch sehr gut aussah, der wilde Roboter, The Wild Robot. Da war, da müsst ihr langsam mal aufhören, Trailer zu droppen, weil ich fand den ersten sau stark, der zweite hat schon ein bisschen verwässert, den dritten wollte ich mir gar nicht mehr angucken.
Ich habe angefangen, den dritten nicht mehr zu gucken, weil der irgendwie die Handlung einmal runterbetet.
Eben drum, das war im zweiten ja schon gefühlt, deswegen habe ich mir den dritten jetzt nicht mehr gegeben, fand ich ein bisschen schade, aber Trailer sah stark aus, Animationsfilm, der vielleicht ans Herz geht.
Mhm.
Und damit sind wir durch die Releases. Aber wir haben noch zwei Rubriken.
Ja, aber es sind ein paar coole Sachen in der Pipe auf jeden Fall.
Denke
weißt du, was nicht mehr in der Pipe ist?
Was denn, Alex?
Star Wars Serie The Acolyte.
Oh,
denn
wow.
Die wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Boom, wir sind bei den News.
Geil, Alex, geil. Rübergelasert. Ja, was bedeutet das denn, erste Serie?
Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. So wie gefühlt 90% der potenziellen Zielgruppe auch nicht, glaube ich. Deswegen wurde es abgesetzt, Ronny.
weiter geht's zu den Trailern. Nein.
Aber
also, ist ja ein Ding, oder? Dass eine Star Wars Serie offiziell abgesetzt wird.
Er hat halt ganz viel Review-Bashing bekommen oder Review-Bombing. Ganz schlechte Kritiken. Ich weiß nicht, ob da wieder irgendwelche LGBTQ-Plus-Porträtierungen drin sind, an denen sich irgendjemand stört.
Na, vor allem ganz viele People of Color haben
der nicht schwarz sein darf. Bla, was für ein Scheiß immer. Es geht mir mega auf den Sack.
Mhm.
Aber es soll wohl tatsächlich actually jetzt nicht so mega pralle sein. Und ich bin auch gerade in so einem Star Wars Low.
Fatigue.
Also, ja, haben sie sich erarbeitet. Na, keine Fatigue. Fatigue würde ja bedeuten, es ist zu viel. Nein, das, was sie hatten, war, fand ich noch nicht zu viel. Es war einfach nicht gut.
Naja, gut, das stimmt. Aber hey, zweite Staffel Endor kommt, obwohl auch da die Einschaltquoten nicht so stark waren.
Das ist richtig, aber drücken wir die Daumen.
Drücken wir die Daumen und wir drücken uns mal selbst irgendwie direkt in die Trailer, Alex, würde ich sagen.
Genau, wir drücken uns in die Trailer und drücken mal die Daumen, dass Secret Level gut wird. Aber aus meiner Sicht stehen da die Zeichen auf Go. Also ich hatte keine Ahnung, dass die Serie in Produktion ist im Übrigen, will ich mal dazu gesagt haben.
Mhm. Ja,
das ist jetzt quasi
Love, Death and Robots, was ja hier quasi
genau, die Kreativen von Love, Death and Robots sind von Netflix zu Amazon Prime gegangen für diese Serie.
Aber basierend auf Videospielen, genau. Und das ist ja das Coole. Also mit bekannten Videospielcharakteren in Animationsfilmform interpretiert.
Genau. Tim Miller ist also hier entsprechend wieder
tatsächlich
involviert und Blur Studios hat die produziert. Jetzt werden die natürlich wahrscheinlich irgendwie Sachen ausgesourced haben hier und da, aber ich habe gesehen, wie Tim Miller auf die Bühne kam und Tränen in den Augen hatte, als er den Trailer angekündigt hat, weil er meinte, es ist sein Herzensprojekt, wo ich mir dachte, okay, du bist tatsächlich actually aufgeregt, hier vor der Menge zu stehen und hast Tschüss oder bist emotional, jetzt diesen Trailer das erste Mal zu zeigen, was ich super, super menschlich sympathisch fand.
Mhm.
Und der Trailer sah dope aus und da sind halt Franchises dabei, wo ich mir denke, yo, die mal in so richtig sexy animiert zu sehen, also angefangen bei Armored Core, aber halt auch, wir sehen ja auch God of War, Unreal Tournament, wo ich echt gespannt bin auf die Interpretation von denen. Eins können wir, glaube ich, schon mal sagen, die Animationen sind eine Wucht. Und alles andere sehen wir dann am 10. Dezember. Das Einzige, was halt leider nicht bekannt ist, ist alle 15 Episoden oder nicht. Also
das weiß ich auch nicht. Das kann ich ja auch leider nicht sagen.
Aber ich fand es eine richtig geile Idee und hoffe, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass es viele Leute gucken und nicht so nischig irgendwie so eine Gamer-Serie ist.
Ich muss leider gestehen, ich bin ja aus dem Zuckerverse ein bisschen rausgefallen die letzten Jahre.
Ja, aber das ist halt, was ich sage. Ich hoffe, die Kurzfilme funktionieren trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht bei Warhammer 40k mega im Lore drin bin, weißt du?
Ja, ja, drum. Also ein paar Sachen habe ich natürlich erkannt und konnte ich zuordnen, aber vieles leider auch nicht. Aber ähnlich wie bei Love, Death and Robots. Also wenn es Sci-Fi ist, wenn es gut gemacht ist, wenn es eine eigene Story hat, wenn es eben nicht nur eine Cut-Sequenz ist, also eine Zwischensequenz, dann...
Also du kannst ja Easter Eggs verstecken, links und rechts, ne?
Eben.
Aber gib mir einen Plot, der in sich schlüssig ist, dann bin ich glücklich. Und sie haben oft genug gezeigt, dass sie die Qualität haben, das zu machen. Von daher drücken wir die Daumen.
Eben. Also, 10. Dezember, wir bleiben am Ball.
Genau.
Story, die in sich schlüssig ist, finde ich auch ein gutes Stichwort zu Regisseur Max Barbakoff. Der hat uns Palm Springs
den fanden wir beide gut.
Serviert. Den fand ich ziemlich, ziemlich stark. Den habe ich letztens nochmal wiederholt und dachte so, ja, es ist einfach, hat sich in mein Herz ein Stück weit gebohrt. Und das ist einer von den drei Regisseuren, die wir heute hier nennen werden, der was Neues uns vor die Füße werfen möchte. Und zwar Brothers, ein Film mit Peter Dinklage, Josh Brolin, unter anderem auch noch Brandon Fraser. Und der kommt ab 17. Oktober auf die Prime-Plattform.
Glenn Close, ne?
Glenn Close, auch noch im Trailer zu sehen. Stimmt.
Ordentliches Brett, ne?
Darf man nicht unterschlagen. Was sagst du denn, Alex? Ist das Palm Springs-mäßig?
Also wenn du mir sagst, dass der Regisseur ist, dann macht das total Sinn, weil der Trailer ist fucked up. Also der ist so weird. Ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, was sehe ich denn hier gerade? The fuck halt. Und sie halt irgendwie gefühlt drauf oder die Szenen spielen aus, selbst im Trailer schon, wo ich mir dachte, das wird so schräg, das zu sehen.
Mhm.
Und ich bin auf jeden Fall am Start dafür. Fand das richtig, richtig. Ich fand es so komisch, dass es schon wieder komisch war.
Ja, nice. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob du damit was anfangen kannst, aber allein schon, dass man mal Josh Brolin in so einer nerdigen, zurückhaltenden Rolle sieht, mit so einem
teilweise pinken T-Shirt an. Mit Peter Dinklage als Bruder mit den Rückblenden hat ein bisschen was von Junior.
Ja, oh.
Mit Schwarzenegger und DeVito, so ein bisschen fast. und dann halt noch so ein Heist-Element drumherum.
Ja, auch
okay,
geil.
Okay, count me in. Ja, ja.
Also auch da, klingt nicht schlecht. Der Trailer, wie du gesagt hast, weird. Wir müssen mal gucken, wie es dann komplett ausspielt. Aber ich habe auch große Hoffnung. Ich versuche es nicht ganz so groß explodieren zu lassen. Und
Ja, ich verstehe schon.
17. Oktober ist ja nicht mehr ganz so lange hin.
Genau, also, auf Prime, also nicht mal wieder, also auch da kein Kino-Release oder so, sondern also für mich gut, aber
Ja, Palm Springs war ja auch in Deutschland nicht so richtig gezündet und kam
nee,
dann
das nicht,
auf
aber
Prime
es
ist
ein dickes Cast auch, ne?
Das stimmt. Aber ja, gut für uns, Alex, und für alle, genau, die halt die Prime-Mitgliedschaft haben. Regisseur Nummer 2, Alex, da sprechen wir von Lee Whannell, der Upgrade gemacht hat, mit dem wir hier unseren Podcast gestartet haben und danach mit der Invisible Man weitergemacht hat, bringt jetzt eine Neuinterpretation von Wolfman. Und da ist es, glaube ich, so oder so interessant, auch für dich weiterhin.
Ja, ist auch nur der Teaser, den wir hier sehen, also siehst quasi nicht viel. Es gab aber schon eine Kontroverse um den Film, weil man ein Foto vom Kostüm gepostet hat. Und ich sag mal so, Shredder lässt grüßen. Also das sah, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Bild.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
Gruselig war so semi, deswegen, du siehst ihn hier zum Glück auch nicht, den Wolfman komplett. Ich bin skeptisch, muss ich gestehen, nach allem, was ich jetzt hier gesehen habe.
Okay.
Ich habe es halt primär mitgebracht, weil es halt Lee Whannell ist, weil Upgrade auf einem Podest steht, weil ich Invisible Man auch immer noch sehr gut fand.
Mhm.
Und das jetzt hier auch wieder eine, ich sag mal, Neuinterpretation von ihm wäre für so ein alteingesessenes Kultmonster, möchte ich mal sagen.
Ja, okay.
So aus den 40er, 50ern so. Aber ich habe noch nicht genug gesehen. Und das, was ich gesehen habe, war so, dass ich sage, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und dann auch noch, als sie mir gesagt haben, 17. Januar Kino-Release in USA ist halt so, schickst du nicht im Januar die Filme raus, schickst du nicht zum Sterben raus dann im Januar, also die, wo du nicht weißt, was du mit dir machen sollst, so Januar, Februar.
Ah, Mitte Januar geht schon noch klar, oder? Ich finde, die erste Januarwoche ist immer unverschämt.
Eieiei. Ich brauche nochmal einen vollen Trailer, glaube ich, und drück dann einfach mal die Daumen, dass er halt seine Regiequalitäten hier weiter ausspielen kann. Lass mich mal noch positiv formulieren.
Also Upgrade safe, bei der Invisible Man habe ich gesagt, stark. Da bin ich, glaube ich, noch so einen halben Stern, war ich unter deiner Bewertung drunter, ja, weil ich so ein, zwei Mini-Problemchen hatte. Also hier ist es jetzt so, dass er nach so einem Sci-Fi und Psycho-Horror so ein richtiges Creature-Feature anscheinend
ja.
abliefert. Das wäre jetzt nochmal so eine kleine neue Komponente oder wirklich nochmal so ein...
Ja, aber ich hätte schon den Anspruch, dass auch da ein Kniff drin ist noch.
Ja, okay, ja, ja, gut, das ist bei Invisible Man war das ja auch schon so ein bisschen, ja. Ja, ich
da
weiß,
war auch ein Kniff am Ende, der ja, war vielleicht nicht so kniffig ja. wie bei Upgrade, aber es war...
Der war nicht ganz so kniffig und der hat mich auch ein bisschen gestört, was die Timings da angeht.
Ich weiß, aber es scheint ja jetzt dann so ein bisschen trotzdem, also ich meine, zweimal hintereinander ist kein Zufall, dann würde ich schon fast sagen, das ist Handschrift und dann,
ja.
ach, ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass es ein guter Film wird, fertig.
Ja, nee, bin ich dabei, also würde ich mitgehen, 17. Januar, USA-Release, bestimmt gibt es auch schon irgendwo einen deutschen Release, aber lassen wir erstmal so stehen. Dritter im Bunde, Bong Joon-ho, Snowpiercer und zuletzt Parasite.
Ja.
Hat mir gefeiert und dann kurz danach Oscar gewonnen für den besten Film. Und das war schon eine Hausnummer. Jetzt kehrt er zurück, komplett englischsprachiger Cast, unter anderem mit Toni Collette, Mark Ruffalo in einem Sci-Fi-Movie und Robert Pattinson spielt hier einen, wie soll man sagen, einen Hilfsarbeiter in Space, der einfach dazu genutzt wird, irgendwelche Handlangerarbeiten zu machen, die keiner möchte, weil man da unter Umständen gerne mal stirbt. Und dann wird er immer wieder geklont und als neuer Hilfsarbeiter quasi dann eingesetzt. Kennen wir irgendwie alles schon von Filmen wie Moon oder zuletzt zum Beispiel Duel mit Karen Gillan.
Ja,
weil
aber...
Er kommt jetzt in das gleiche Problem wie bei Duel.
Ja.
Ein Doppelgänger wird nicht ordnungsgemäß entsorgt und plötzlich hat man zwei davon. Und dann ist wieder die Frage, was macht man damit? Und
wobei sie hier nochmal irgendwie ein bisschen auch in diese, ich will nicht sagen klamaukige Ecke gehen, aber schon angefangen bei Robert Pattinsons Tonlage.
Mhm.
Nachdem er Batman war übrigens, würde ich sagen.
Ne? Ja, stimmt. Ja, genau.
Super, super, super komische Vibes in dem Trailer. Also ich konnte noch nicht so final greifen, was da sein soll, weil er war schon schrill.
Ja, definitiv.
Und schräg, aber dick. Also das war, da waren
die
auch
die Effekte sahen groß aus.
Fette Effekte machen dann da teilweise Szenen auch richtig dolle groß, machen es dann aber auch an geeigneter Stelle wieder sehr, sehr klein. Beeindruckendes Cast, aber ja, schwer zu greifen. Ähnlich, also ich hatte ähnliche Vibes wie bei dem Brothers Trailer, nämlich was habe ich denn hier gerade gesehen zum Teil nochmal.
Ja.
Aber und wie bei Wolfman aber ein, Bong Joon-ho, Erwartungshaltung ist vielleicht unangemessen hoch nach Parasite und dem Erfolg.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber
ja,
sah geil aus irgendwie. Also ich sah ein bisschen aus wie ein Computerspiel.
Wie ein Computerspiel?
Naja, mit diesem, der Klon und Reset.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So ein Computerspielplot.
Ja. Also ich bin super gespannt, super schräg. Hat mich ein bisschen vom Look and Feel, weil es ja auch eine englischsprachige Produktion war oder sogar die letzte so gesehen, war ja Okja. Da hatte ich so ein bisschen von der, weiß nicht, von der Bildsprache, von den Vibes irgendwie, hatte ich da so ein bisschen was. Aber ja, erinnert ein bisschen an ältere Filme von ihm, noch aus Korea. Also, ja, weiß ich nicht. Also bin gespannt. Bin natürlich super gespannt darauf.
Mhm. Der Chor.
So, auch. Januar 2025 gibt, glaube ich, noch kein in Stein gemeißeltes Release. Ich kann da aber nochmal kurz ins Detail gehen, ob ich da was rausfinde.
Ja,
aber
wir würden es ja kommunizieren.
Ja, das denke ich auch. Also spätestens das auf jeden
Episoden.
Fall. Komm, ich mache mir jetzt trotzdem nochmal schnell die Mühe.
Mach das doch.
30. Januar, Alex. Pow, pow, pow. Habe ich hier rausgeschossen. Boom.
Nicht schlecht. Das ging ja ratzifatzi.
Ja, das denke ich aber auch. Ne? Und wenn ich das noch in der Post schneide, dann ist das so, als hätte ich das direkt rausgeschossen. Booyah.
Sehr gut.
Deal with it.
Und zack, haben wir auch die Trailer durchgeackert in einem Affentempo hier heute.
Damit können wir die ganze Folge sogar noch abschießen jetzt.
Dann mach das mal.
Wie soll ich das machen, Alex? Soll ich mal sagen, dass alle mit uns in Verbindung treten können? Zum Beispiel auf Instagram oder vielleicht auch mal auf Facebook, falls ihr da irgendwo einen Account rumlungen habt. Oder schreibt uns auch gerne bei Threads, auch möglich.
Ja.
Ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Du nutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
Insert Podcast.
Es bleibt dabei, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede merken.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt. Und natürlich gerne bei Spotify einfach mal da hier 5 Sterne sausen lassen. Ne? Also bei uns gibt es
das gleiche bei iTunes. Könnt uns auch Fließtext da lassen. Wir freuen uns. Wir lesen alles.
Drucken es aus, rahmen es, hängen es an die Wand.
Genau.
Und dann Ablage P.
Die Low-Hanging Fruit ist aber erstmal zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und wir sehen uns in einer der nächsten Episoden, Wochen.
Jahreszeiten.
Alles davon.
Mhm.
Genau.
Ich freue mich.
Macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.